Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von WDR heißt es, das Landgericht Duisburg hatte keinen Zweifel, dass der heute 63-Jährige damals einen Friseur aus Mülheim an der Ruhr in dessen Wohnung aus Habgier erdrosselt hat. Jahrelanger Cold Case gelöst. Jahrzehntelang galt der Fall als Cold Case, ein ungelöster Mordfall ohne Spur zu einem Tatverdächtigen. Im Januar 1961 war das Opfer in seiner Wohnung mit einem Stromkabel gedrosselt und schließlich mit den Händen erwürgt worden. Die anschließenden Ermittlungen liefen ins Leere. Zwar gab es Fingerabdrücke, aber die ließen sich keiner Person zuordnen. Der Mord an dem Mülheimer Friseur blieb jahrzehntelang ungeklärt. Fingerabdruck führt zum Täter. Erst im April 2024 kam wieder Bewegung in den Fall. Bei einem erneuten Abgleich von Fingerabdrücken und DNA-Spuren gab es einen Treffer. Er führte zu einem Mann aus Mülheim, der zur Tatzeit 29 Jahre alt war. Im Zusammenhang mit einem Autoeinbruch in Polen waren seine Fingerabdrücke gespeichert worden. Sie passten zu denen am Tatort in Mülheim. Der Mann kam postwendend in Haft. Viele Zeugen verstorben. Anfang Dezember begann dann am Landgericht Duisburg der Prozess gegen den Verdächtigen, der bis dahin in Deutschland nie wegen einer Straftat aufgefallen war. Zum Prozessauftakt schwieg er zu den Tatvorwürfen. Viele mögliche Zeugen konnten das Gericht nicht mehr vernehmen, denn 15 von ihnen, so teilte der Richter mit, seien inzwischen verstorben. Die Staatsanwaltschaft war aber aufgrund der Spuren am Tatort sicher, dass sie den gesuchten Täter auf die Anklagebank gebracht hatte. Aus Habgier habe er getötet, denn in der Wohnung des Opfers fehlten nach dem Verbrechen wertvolle Münzen, zwei teure Uhren und ein Luxusfeuerzeug. Tatversion des Angeklagten zweifelhaft. Erst vor einer Woche wurde dann im Prozess eine Tatversion des Angeklagten bekannt. Die hatte er dem Gerichtspsychiater geschildert. Der Angeklagte habe ihm erzählt, so sagte der Sachverständige vor Gericht, dass der später Getöteten in seine Wohnung eingeladen habe. Dort sei er eingeschlafen. Als er wach wurde, sei der Mann dabei gewesen, ihn sexuell zu missbrauchen. Völlig verschreckt habe er zu einem Kabel gegriffen und den Friseur damit gedrosselt. Dann sei er geflohen. Urteil: Mord aus Habgier. Wäre es so gewesen, dann wäre die Tat juristisch gesehen kein Mord, sondern ein Totschlag. Und er kann mehr als 30 Jahre später nicht mehr bestraft werden. Er wäre verjährt. Der Angeklagte wäre ein freier Mann. Doch die Duisburger Richter urteilten anders. Eindeutig stellten sie das Mordmotiv der Habgier fest. Eines von zahlreichen Indizien dabei, als die Polizei im vergangenen Jahr die Wohnung des Verdächtigen durchsuchte, fand sie dort Briefmarken, die dem Opfer gehört hatten. So wurde der heute 63-jährige Täter erst 34 Jahre nach dem Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieser Bericht hat uns gezeigt, dass es komplexe Fälle gibt, die manchmal sehr schwer aufzulösen sind und es braucht vor allem Weisheit, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und in unserer heutigen Predigt befassen wir uns mit einem der komplexesten Fälle, welche die Schrift zu bieten hat. Lasst uns daher den Predigttext heranziehen, wo es in 1. Könige Kapitel 3, die Verse 16 bis 28 so geschildert wird. Zu jener Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach: Ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in demselben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah drei Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns im Haus. Nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihre Arme. Und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Und als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen genau. Und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau aber sprach, nein, sondern mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. So redeten sie vor dem König. Und der König sprach, diese spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König, bringt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Jene aber sprach, es soll weder mir noch dir gehören, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Aufgrund der Gliederung halber, lasst uns kurz in Erinnerung rufen, was bisher geschehen ist. In der vorhergehenden Predigt konnten wir feststellen, dass Gott dem Salomo erschienen ist und er ihn aufgefordert hat, dass er ihn bitten soll, was er möchte. Daraufhin hat Salomo darum gebeten, dass der Herr ihm ein verständiges Herz geben soll, weil er ein Volk zu richten hat und damit er Gut von Böse unterscheiden kann. Schließlich hat der Herr sein Rufen vernommen und ihm bestens ausgestattet, dass seinesgleichen vor ihm nicht gewesen ist und dass seinesgleichen auch nach ihm nicht aufkommen wird. Der Text, den wir nun vor uns haben, setzt an das letzte Ereignis an. Das ist also der erste Fall, mit dem sich Salomo in der Schrift auseinandersetzen muss. Die Verse 16 bis 22 beschreiben den Streit zwischen zwei Huren wegen einem Kind. Vers 16 beginnt damit, dass zu jener Zeit zwei Huren zum König gekommen und vor ihm getreten sind. Das hebräische Wort für zu jener Zeit ist Az und es soll eine neue Handlung oder Situation einleiten, die auf eine frühere folgt, was wir soeben besprochen haben. Was als erstes auffällt, ist, dass zwei Prostituierte auftauchen. Man frage sich, wie ist das möglich, da es vom mosaischen Gesetz her verboten war. In 5. Mose Kapitel 23, Vers 18 lesen wir Folgendes. Unter den Töchtern Israels soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hurer sein. Doch beachten wir auch den biblischen Kontext, denn es war eine Zeit, wo vieles nicht ordnungsgemäß verlaufen ist. Man denke da an den Mann, der mehrere Frauen hatte, beziehungsweise die Polygamie. Warum das aber in diesem Fall zur Zeit Salomos geduldet worden war, wird uns nicht spezifisch gesagt. Salomos Bereitschaft, sich den Fall der beiden Prostituierten anzuhören, passt gut zu seinem Image als gerechter König, der das juristische Versagen Davids wettmacht, was in 2. Samuel Kapitel 15, die Verse 22 2 bis 4 geschildert wird. Eine Quelle meint, es steht auch im Einklang mit dem rechtlichen Schutz der Prostituierten in den mesopotamischen Gesetzbüchern gewährt wurde. Libit Ishtar und mittelassyrisches Gesetzbuch. Beachten wir auch, dass sich hier niedrige Prostituierte, also im Sinne der Gesellschaft, an den König wenden. Da Salomo als König ebenso die Funktion des höchsten Richter inne hat, wo jeder Bürger sein Anliegen vor ihn bringen kann. Und wir sehen das schon bei unserem Herrn Jesus Christus, wo in Matthäus Kapitel 9 die Verse 1 bis 11 jene steht. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Unser erster Anwendungspunkt für heute ist: Weisheit, die Recht verschafft, hat ein offenes Ohr für den Sünder. Indem Salomo sich der Sünder zuwendet und keine Verachtung gegenüber dieser hegt, sondern ihnen als freundlichen Herrscher entgegentritt, um Ordnung zu gewährleisten, agiert er hier als ein Typus des Christus, der auch mit Verlorenen in Kontakt gestanden ist, um ihr Leben in die rechte Bahn zu bringen. Nicht, dass wir das falsch verstehen, dass weder Salomo noch der Herr Jesus Huren gut heißen, da sie in der Sünde verstrickt sind. Aber sie werden nicht ausgegrenzt, da Gott ein Richter jedes einzelnen Menschen ist. Es gibt manche da draußen, die eine Frömmigkeit besitzen und von solchen Menschen auf Abstand gehen würden. Zum Beispiel könnten sie beteuern, dass man nicht in das Umfeld einer Hure eintreten darf, auch wenn sie ihren alltäglichen Einkauf absolviert. Oder diese Frauen sind für die Hölle bestimmt, welche sich wie Säue im Dreck wälzen. Doch das ist nicht immer richtig, denn wir haben soeben konstatieren können, dass sogar der Sohn Gottes mit den Übertretern des Gesetzes an einem Tisch gesessen hat, weil die Liebe Gottes niemanden verachtet. Aber sie ist kein Freifahrtschein vor Gott, schuldig zu bleiben. Auch Christen dürfen Ungläubigen zuhören, was ihnen am Herzen liegt. Denn wir sind dazu berufen, das Evangelium an jeden weiterzugeben und so können wir eventuell Gottes Gerechtigkeit walten lassen, damit der Gesetzlose seinen Stand vor Gott erkennt. Das ist also die Weise, die Recht verschafft und ein offenes Ohr für den Sünder hat. Schauen wir aber weiter, denn in Vers 17 wird uns gesagt, dass sie Salomo als ihren Herrn anspricht, um ihre Achtung vor ihm entgegenzubringen. Man beachte, manche Huren respektieren ihre Autorität mehr als ein arroganter Angestellter seinen Arbeitgeber. Ich erinnere mich da an einen Fall, wo ich so einer Dame begegnet bin, die eine echte Ehrfurcht vor den Menschen hatte. Nur musste sie korrigiert werden, was ihren Lebenswandel betrifft. Auf jeden Fall berichtet sie Salomo, dass sie mit einer anderen Hure in demselben Haus gewohnt haben, wo sie dort ihr Kind ausgetragen hat. Doch blicken wir weiter, denn die Frau erwähnt, dass nachdem sie ihr Kind zur Welt gebracht hat, 3 Tage später die andere ebenso ihren Säugling gebar. Das hört sich nach einem Zufall an, aber ist es nicht, da ein Kind nicht aus einem Zufall entsteht. Und jetzt wird es kurios, dass sie zusätzlich erwähnt, dass kein Fremder mit ihnen im Haus war, sondern nur die 2 Frauen waren alleine in dem Aufenthalt. Halten wir hier kurz an. Denn was ist hier zu bemerken? Erstens waren sie wahrscheinlich so arm, dass sie keine Dienerin oder Amme hatten, die ihnen beistehen konnte. Und so vernachlässigt, weil sie Huren waren, dass sie keinen Freund oder Verwandten hatten, der sie begleiten konnte. Zweitens können wir nicht vom Text entnehmen, ob die Frauen von ihren möglichen Ehemännern oder von anderen nicht verheirateten Männern geschwängert wurden. Und wann und wo sich das abgespielt hat, können wir nicht richtig identifizieren, da uns nicht die notwendigen Informationen überliefert wurden. Wie dem auch sei, wir haben hier 2 Kinder vor unseren Augen, die einen schweren Stand in der Gesellschaft haben, da ihre Mütter nicht die besten Voraussetzungen zur Verfügung hatten. Henry schreibt ein interessantes Zitat dazu. Welche Ängste verursachen kleine Kinder? Wie ungewiss ist ihr Leben? Und wie vielen Gefahren sind sie ständig ausgesetzt? Das Säuglingsalter ist das Tal des Todesschattens. Und die Lampe des Lebens, wenn sie erst einmal entzündet ist, wird leicht ausgeblasen. Es ist ein Wunder der Barmherzigkeit, dass so wenige in den Gefahren des Säuglingsalters umkommen. Wie viel besser war es damals mit den Kindern, die in Unzucht geboren wurden, als heute? Damals liebten die Huren ihre Kinder, stillten sie und trennten sich nur ungern von ihnen, während sie heute oft in die Ferne geschickt, ausgesetzt oder getötet werden. Aber so wurde vorausgesagt, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten kommen sollten, in denen die Menschen ohne natürliche Zuneigung sein sollten. In Vers 19 wird ersichtlich, dass der Sohn dieser Frau, die 3 Tage später geboren hat, von der eigenen Mutter im Schlaf erdrückt worden war. Was für eine heftige Aktion. Anstatt ihr Kind mit Freude in den Armen nehmen zu können, wird es in der Bewusstlosigkeit stranguliert. Ja, anstatt ihrem Kind den essentiellen Schutz zu bieten, wird es hilflos in der Nacht ausgeliefert. Und anstatt ihm die benötigte Nahrungszufuhr zu reichen, raubt sie ihm den letzten Atem. Das ist in der Tat eine Tragödie, aber spricht sie nicht frei für ihre bestialischen Aktionen, die wir im weiteren Verlauf entnehmen können, denn was bekommen wir jetzt zu erkennen? Sie steht mitten in der Nacht auf und hat den Sohn der anderen Frau genommen, während die eigene Mutter schlief und ihn in ihre Arme gelegt. Aber ihren toten Sohn hat sie in den Armen der Mutter des lebenden Kindes gelegt. Es hat also ein hochbrisanter Austausch stattgefunden. Ich meine, es ist schon fürchterlich, dass das eigene Kind ohne Intention umgebracht wird. Aber dass man noch auf diese verrückte Idee kommt, zeigt die Seele, welche schwer belastet ist. Ich meine, sie ist doch selbst schuld daran, dass sie sich in diese Situation verwickelt hat. Warum lässt sie dann die andere nicht in den Frieden? Hat sie etwa den Tod des eigenen Kindes nicht verkraftet? Will sie sich nicht der Schmach aussetzen, dass die andere Frau ein Kind hat und sie selber nicht? Ist sie vielleicht eifersüchtig, dass die andere Frau ein Kind in ihren Händen hat und sie dadurch ein Makel empfindet, dass sie sich in einer ungünstigen Position befindet? Es können eine oder mehrere Optionen stimmen. Und bevor wir weiter voranschreiten, möchte ich euch diese Möglichkeit nicht vorenthalten, für die viele spricht. Warum die nicht aufrichtige Hure so gehandelt hat. Die unehrliche Prostituierte hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ihre Kollegin zum König laufen wird, damit sie ihm den Gegenstand der Situation vorlegt und um den Mord an ihrem Sohn zu entgehen, der durch Ungeschicklichkeit und Nachlässigkeit entstanden ist, hat sie diese Idee in Erwägung gezogen. Dadurch, dass sie zu so einem Mittel gegriffen hat, konnte sie sich nicht mehr von ihrer falschen Position abrücken, ohne sich selbst als eine Kindsdiebin und Lügnerin zu bezeichnen. Eines können wir sicher sagen, sie zeigt hier ihre Tücke, was aus dem verdorbenen inneren Kern resultiert, denn sie plant listig im Dunkeln, sowohl in ihrem schmutzigen Herzen, als auch in der Nacht eine falsche Tat zu begehen. Ja, wenn sie echte Mutterinstinkte hätte, dann könnte sie sich nicht zu so einem gefinkelten Akt hinreißen lassen. Sie ist daher manipulativ und setzt ihren Willen knallhart durch. Und dabei nimmt sie keine Rücksicht auf die Gefühle der anderen Hure, wenn sie bemerkt, dass ihr wunderbares Kind ohne Erbarmen entzogen wurde. Was muss bei der Mutter vorgehen, wenn sie vom Schlaf aufsteht und nicht das eigene Kind entdeckt? Eine Welt kann zusammenbrechen und es kann sich wie ein Messer anfühlen, das im Rücken steckt. Auch hat die raffinierte Prostituierte kein Empfinden dafür, dass das Baby nach der Nähe der eigenen Mutter schreit und verlangt. Es hat nämlich kein Bedürfnis aufzuwachen und in den Händen einer fremden Frau zu bleiben. Nein, es will auf dem warmen Schoß sein, von wo es stammt. Von ihrem Mitgefühl ist nichts zu vernehmen. Doch das war noch nicht alles. In Vers 21 kommt es dann zu dem Schreckensszenario, wo die leibhaftige Mutter aufwacht, um ihren Sohn zu stillen und beim genauen Betrachten diagnostiziert, dass es nicht ihr eigener Sohn war. Das Katastrophale daran ist, dass die raffinierte Hure behauptet, dass es ihr Sohn ist, der lebt, und der tote Sohn, den sie umgebracht hat, nicht ihrer ist, sondern er ist mit der anderen Dame in Verbindung zu bringen. Auch das Lügen macht ihr nichts aus, da eine andere Interpretation aus ihrer Sicht nicht in Frage kommt. Da alles so zu verlaufen hat, wie sie es sich vorgestellt hat, um 3 ist hier von keinen Gewissensbissen zu finden, da sie damit kein Problem hat, die andere Person als Lügerin zu positionieren. Man beachte, dass Narzissten dieselben Mittel einsetzen, sodass ihre Tarnung nicht aufliegt. Es ist dann in Vers 22 die verständliche Reaktion darauf, dass die echte Mutter diese Aussage des Greuels dementiert. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Und wir kommen jetzt zu Salomos Eingreifen, das in den Vers 23 bis 25 sichtbar wird. Fassen wir aber nochmals kurz zusammen. Denn die Lösung dieses Rätsels scheint unauflösbar zu sein. Warum? Wir haben hier keine Zeugen, denn diese könnten mehr Licht ins Finsternis bringen. Aber so ist es eine undurchsichtige Sache, da man nichts Festes als Beweismaterial heranziehen kann. Wäre nämlich Hebamme, Freunde präsent, dann würde es die Sache enorm erleichtern. Ergänzend haben wir hier zwei Aussagen, die sich vehement im Konflikt stehen. Die eine postuliert das und die andere genau umgekehrt. Zusätzlich sind hier nicht der Mann oder die Männer präsent, um sie befragen zu können. Es sind einfach zwei Frauen vor dem König anwesend und der Ruf nach Wahrheit ist laut. Wie löst man nun dieses Labyrinth der Verstrickungen auf? Schauen wir, was Salomo in Vers 23 sagt. Und der König sprach, diese spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Was wir hier zu sehen bekommen ist, dass Salomo beide Aussagen überprüft. Und das führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Weisheit, die Recht verschafft, evaluiert den Fall. Verpassen wir das nicht. Indem Salomo beide Standpunkte heranzieht, evaluiert er die gegenwärtigen Verhältnisse in der ihm von Gott gegebenen Weisheit. Denn wie kann es sein, dass zwei konträre Angaben aufeinandertreffen, wo die eine das sagt und die andere wieder was anderes? Was ist die Ursache dafür, dass dieses Problem aufgetaucht ist? Wie ist dieses schwierige Dilemma aufzulösen? Welche Entscheidung muss getroffen werden, damit es dem Herrn wohlgefällig ist? Und nicht, dass es uns entgeht. Aber Salomo hat das einzig richtige Messinstrument. Lasst uns das anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, da liegt ein Patient mit Herzproblemen auf der Bank. Würde man jetzt Geräte für die Koloskopie anwenden, so müsste man schnell feststellen, dass es nicht das geeignete Werkzeug ist, sondern es bedarf einer akkuraten Ausstattung bezüglich dieser Komplikation. Nun gut, manche würden hier einen Einspruch erheben und sagen, dass das doch selbstverständlich ist und man kann genauso Gott ohne Gott Fälle lösen, doch dem muss widersprochen werden. Da alle Vernunft auf das Wesen Gottes zurückgeht, ja, es ist wahr, dass auch nichtgläubige Menschen in etlichen Bereichen eine vernünftige Hilfe anbieten können. Aber wenn es um hochkomplizierte Sachen geht, dann ist die Weisheit Gottes mehr denn je gefragt. Ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn Leute zu uns kommen und fragen, warum erfahre ich so viel Leid und warum lässt das Gott zu, wenn er wirklich existiert? Diese Frage ist eine der häufigsten, die mir begegnet. Doch auch bei dieser Erkundigung ist Weisheit angebracht und man muss genauestens überprüfen, was der Grund sein kann, warum die eine Person mehr Elend begegnet als der andere. Und in so einem Geschehen können wir kundtun, dass allgemein Böses in dieser Welt herrscht, wovor keiner ausgenommen ist. Und wir können auch fragen, ob diese Person mit Sünden verstrickt ist, was auch ein Indikator dafür sein kann. Man kann natürlich noch tiefer auf den Grund gehen. Aber lasst mich euch ermutigen, dass der Herr uns weitere Geschwister zur Seite stellt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Denn wir wachsen auch in der Erkenntnis. Kolosser Kapitel 1, Vers 10 beteuert es so. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns schon so einen Fall hatte, wo er nicht mehr weiter gewusst hat. Und wir sollten nicht so stolz sein, andere erfahrene Brüder um Rat zu fragen, welche Meinung sie zu diesem Thema vertreten. Denn keiner von uns weiß alles. Als ich noch jung war im Glauben, da habe ich ältere Glaubensgeschwister in Betracht gezogen, damit ich lernen und verstehen kann, was Gott spezifisch zu dieser Angelegenheit bekräftigt. Auch heute erforsche ich tiefer die Schriften und schaue, was diverse Gelehrte über gewisse Dinge schreiben. Und das hilft mir auch im Wachsen in meiner Erkenntnis. Und wir haben schon das letzte Mal gesagt, dass Weisheit ein Geschenk von Gott ist. Und das führt uns zu unserem dritten Anwendungspunkt. Weisheit, die Recht verschafft, muss von Gott kommen. Das hebräische Wort bin drückt in erster Linie die Idee des Verstehens oder Unterscheidens aus. Das beinhaltet den geistigen Prozess, zwischen verschiedenen Elementen zu unterscheiden, ihre Bedeutung zu erfassen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und dieser Begriff wird häufig in Zusammenhängen verwendet, in denen Verständnis und Einsicht erforderlich ist, sei es bei der Auslegung von Träumen, dem Verstehen von Gesetzen oder dem Erkennen moralischer und geistiger Wahrheit. Ihr Lieben, niemand von uns ist davon ausgeschlossen, wenn in unserem Leben komplexe Fälle auftauchen sollten. Und wir werden dann Weisheit benötigen, um mit schwierigen Themen richtig umzugehen. Und wenn wir nicht mit Gott anfangen, dann fehlt uns die erforderliche Ausrüstung dafür. Wir würden dann mit bloßen Händen dastehen und uns in gewissen Themen verirren und ahnungslos keine ausreichende Auskunft präsentieren. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 3, Vers 13, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Fängt man nicht bei der Quelle an, dann liegt man daneben. Ein Musiker kann nicht bei einem Automechaniker sein Werk lernen. Ein Maurer kann nicht in einem juristischen Studium lernen, wie man ein Gebäude errichtet. Und was die Weisheit anbelangt, so ist es von immenser Relevanz, dass man die richtige Adresse kontaktiert. Gehen wir nun weiter zu den Versen 24 bis 25. Denn jetzt kommt eine gewaltige Szene, wo Salomo meint, da sprach der König, bringt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König, zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gibt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Also man könnte hier auf den ersten Blick meinen, dass das keine clevere Lösung von Salomo sei. Und später würden sagen, schaut so ein souveräner Gott aus, der ein verständiges Herz gibt? Das schaut eher nach einem durchgeknallten Herzen aus. Es klingt auch äußerst brutal, was Salomo da fordert. Oder vielleicht fair, damit jede Frau die Hälfte des Kindes erhält. Auch wenn es gerecht sein würde, würde niemand wollen, dass ein Kind auf diese Art und Weise umkommt. Doch beachten wir die gesamte Konklusion des Salomos. Denn mit seinen Worten findet er die passende Antwort für dieses Mysterium, was im Nachhinein zu bemerken ist. In Anbetracht dessen sehen wir in den Versen 26 bis 27 die Intervenierung der echten Mutter und das abschließende Fazit des Salomo. Da wird es nämlich so formuliert. Da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, bitte, mein Herr, gib mir das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Jene aber sprach, es soll weder mir noch dir gehören, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Wir kommen daher zu unserem vierten Anwendungspunkt. Weisheit, die Recht verschafft, löst den Fall auf. Der gesamte Kontext zeigt, dass die Worte Salomos dazu geführt haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und man muss sich ehrlicherweise gestehen, dass es eine spektakuläre Aufklärung war. Stellt euch mal vor, da würde es dieselbe Erschwernis in unserer Zeit geben. Wer würde dann sagen, dass man das Kind in zwei Hälften schneiden und wovon jede Mutter einen Teil empfangen soll? Wohl kaum jemand. Aber hier haben wir einen Salomo und Gott kann auch uns in den dunkelsten Hindernissen Einsicht gewähren. Wir haben vorhin ein Exemplar zitiert, dass es Leute geben kann, die von uns wissen wollen, warum sie so viel Mist in ihrem Leben erleben. Da haben wir zwei Optionen zur Sprache gebracht. Und zwar einmal, dass man auf dieser Erde vor dem Schlechten nicht weglaufen kann und dass man ebenso in der Sünde lebt und dass man deshalb Konsequenzen zu spüren bekommt. Und in beiden Punkten können wir eine adäquate Lösung verschaffen, indem wir Gottes Wort offenbaren. Das Böse, das allgemein aktiv ist, ist in Satan und seinen Dienern zu diagnostizieren. Oder Sünden, die ein Mensch begeht, kann fatale Folgen sowohl für den Verursacher der Missetat als auch für seine Nachkommenschaft haben. Haben wir das noch im Kopf, wo Job zwei Menschen unschuldig zur Strecke gebracht hat und Salomo ihm damals gesagt hat, dass das Blut der Opfer auf seinen Kopf und seinen Nachkommen lasten soll? Zudem haben wir damals das Konzept der Blutschuld aufgegriffen und ausführlich erklärt, wie Sünde sich ausdehnen kann. Die heutige Welt ist nicht imstande, überhaupt nicht imstande, solche detaillierten Aufschlüsse zu geben, da sie sich nicht auf die Weisheit Gottes beruft. Die Weisheit Gottes, welche die exakten Erwiderungen liefern kann. Das Gegenteil steht zur Diskussion, denn in unserer Zeit kommt man mit Dreck daher, wenn es um Sachverhalte des Lebens geht. Ein damaliger Bericht von News, sofern dieses Thema heute noch aktuell ist, hat jenes berichtet. Dabei plant der deutsche Ethikrat, Geschwisterinzest nicht länger unter Strafe zu stellen. Das Strafrecht sei nicht das geeignete Mittel, ein gesellschaftliches Tabu zu bewahren, heißt es in dem Positionspapier. Deshalb sollte der Gesetzgeber den entsprechenden Strafrechtsparagraphen 173 StGB streichen. Er sieht für Beischlaf zwischen Geschwistern bis zu 2 Jahre Haft oder eine Geldstrafe vor. Wir sehen hier, wo Weisheit fehlt, so kann sie zu bestimmten Stellungen keine angeblichen Lösungen liefern, sondern ein verheerendes Desaster. Salomo aber zielt darauf ab, eine echte Hilfe herbeizuführen. Das Schwert soll her, weil dadurch die Angst der echten Mutter erweckt werden soll. Zusätzlich soll dabei die falsche Hure entlarvt werden, die keine wahren Gefühle für ihr vermeintliches Kind hegt. Man beachte, dass harte Urteile die aufrichtige Furcht des einen und die Gefühlslosigkeit des anderen enthüllen können. Übrigens, das Wort Gottes wird im Hebräer Kapitel 4, Vers 12 mit dem Schwert in Verbindung gebracht, das auch dazu dient, Wahrheit von Lüge zu separieren und ebenso die Furcht Gottes im Menschen zu erwecken, damit er aus dem Todesschlaf aufsteht. Lesen wir, wie es dort geschrieben steht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Salomo ist sich auch dessen bewusst, wenn er das Kind wirklich beseitigen würde, so würde er weiterhin im Dunkeln tappen. Aber er weiß, dass es Gott ist, der ihm klare Bilder erscheinen lassen wird. Es ist also kein Ratespiel, was er davor hat. Nach dem Motto, ich probiere mein Glück aus und wenn sich jemand von den beiden meldet, dann ist es eine wunderbare Sache. Und falls sich nicht jemand in der Öffentlichkeit bereitstellt, dann einfach Pech gehabt. Nein, so denkt Salomo nicht, sondern er wendet dieses Prinzip in Epheser Kapitel 5, Vers 11 an. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Schließlich sehen wir das faszinierende Resultat in Vers 26. Denn erstens meldet sich die echte Mutter zu Wort, weil sie Erbarmen mit ihrem Sohn hat. Anders ausgedrückt, denn das Mitgefühl für ihren Sohn hat sie überwältigt. Das war ja auch nicht anders zu erwarten, da sich die wahre Erziehungsberechtigte des Babys zeigt. Würde sie nicht so eine Maßnahme ergreifen, dann wäre es in Wirklichkeit eine merkwürdige Frau, wo man sich denken könnte, was ist das für eine emotionslose und unbarmherzige Mutter? Das war aber nicht ihr Vorgang und verleiht ihrer Handlung eine Glaubwürdigkeit. Zweitens ist der Akt der Hingabe an einen großen Opfer gekoppelt. Denn welche Mütter würde ihr Kind freiwillig einer anderen Frau geben, wenn es nicht ernsthaft gefährdet wäre? Es muss für manche Mutter sehr herzzerreißend sein, wenn man von dem eigenen Kind getrennt werden müsste. Aber es selbst auszusprechen, um den richtigen Zweck zu dienen, bedarf der Selbstlosigkeit. Drittens, diese Mutter verteidigt das Leben ihres unschuldigen Kindes und ihre Mutterliebe kommt so zum Ausdruck. Gebt der anderen das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Ihr sollt das Leben des Säuglings bewahren. Ihr sollt es schützen. Ihm darf kein Leid zugefügt werden. So sprechen große Frauen, die sich nicht im Zentrum des Geschehens stellen. Und was sehen wir von der anderen Hure? Man beachte den gewaltigen Kontrast zu ihrer Gegnerin. Erstens, wir hören von ihr im Nachhinein, dass sie sich als die falsche Mutter entlarvt hat. Denn sie hatte kein großes Bedürfnis daran, sich als Erste zu melden, da es in der Realität nicht ihr Kind war. Es steht außer Frage, wo sich das eigene Baby in einer bedrohlichen Lage befindet, dass man sofort einschreitet. Doch sie hat es nicht ausgetragen, wo sie dann also echte Muttergefühle zu erwarten. Wo sind dann echte Muttergefühle zu erwarten? Zweitens, sie war nicht bereit, wie die andere Mutter das Kind der anderen zu übergeben. Anstatt Opfer zu bringen, bringt sie den außerordentlichen Abschaum ihres Herzens ans Tageslicht. Es soll weder mir noch dir gehören. Keiner von uns soll sich damit erfreuen können. Wir beide haben diesen Zustand zu akzeptieren, ob es uns gefällt oder nicht. Nein, so reden nur Drachen. Und das Feuer, das sie spuckt, ist eine Identifizierung mit dem König der Drachen selbst. Und zwar der Teufel, der wie ein brüllt. Osiander verleiht ihm Nachdruck, indem er sagt, denn weil diese nicht die rechte Mutter war und dazu ein gottloses Weib, hätte sie viel lieber des Kindes Mord zugesehen, als dass sie vorm Gericht die Sache verlieren sollte. Und welche der Satan in sein Garn verwickelt hat, in denen löscht er auch, wenn es ihm Gott zulässt, alle ehrlichen Begierden und Zuneigungen aus. Drittens, diese Bestie hat verlangt, dass man das Kind in zwei Teile schneiden soll. Und so zeigt sie uns ihren grausamen und lieblosen Charakter. Ja, sie hat sogar die Courage, es zu sagen, dass man das Kind teilen soll. Teilt es, lasst es nicht am Leben, streckt es nieder. Was für eine Rigorosität. Wo ist da die Herzenswärme? In unserer Zeit würde man sagen, dass sie ein Fall für die Psychiatrie ist. Und bei all den genannten Indizien, welche die echte und die falsche Mutter dargebracht haben, ist dieser Kasus eindeutig geklärt, wem das Kind tatsächlich gehört. Die Folge ist, dass Salomo auch dementsprechend handelt, indem er der wahren Mutter das Kind zurückgibt. Wiederum drückt es Henry prägnant aus, indem er Folgendes schreibt. Die Eltern sollen ihre Liebe zu ihren Kindern dadurch zeigen, dass sie sich um sie kümmern, vor allem um ihre Seelen, und sie mit heiliger Gewalt aus dem Feuer reißen wie Scheiterhaufen. Diejenigen werden am ehesten den Trost der Kinder haben, die ihnen gegenüber ihre Pflicht tun. Satan gibt vor, das Herz des Menschen zu besitzen. Aber dadurch zeigt sich, dass er nur ein Heuchler ist, dass er sich damit begnügen würde, mit Gott zu teilen, während der rechtmäßige Herrscher des Herzens alles oder nichts haben will. Zuletzt wird uns in Vers 28 geschildert, dass ganz Israel vor diesem Spektakel hoch erstaunt war, weil Salomo so ein Urteil gefällt hat. Erstens, Gottes Urteile sind in der Tat sehr bewundernswert, da er richtig urteilt, sodass sie der Gerechtigkeit und Wahrheit entsprechen. Sie sind messerscharf und explizit. Sie sind höher als jeder Verstand. Höher als der Mensch sich in seinem winzigen Geschöpf vorstellen kann. Zweitens, die Leute haben sich vor dem König gefürchtet, weil sie gesehen haben, dass die Weisheit Gottes in dem Herzen Salomos war, um Recht zu verschaffen. Das ist auch unser fünfter und abschließender Anwendungspunkt. Weisheit, die Recht verschafft, erzeugt Furcht. Was Salomo da praktiziert hat, war die reale Gegenwart der Weisheit Gottes. Nicht einmal die besten Geheimdienste der Welt, die jeden Schritt und Tritt von uns Menschen kennen, hätten die finsteren Abgründe der Seele verstanden. Aber hier war Gott am Werk, der sein eigenes Werkzeug Salomo für diesen Tag auserwählt hat, um die heimlichsten Geheimnisse kundzutun. Dass die Leute sich davor gefürchtet haben, ist daher nachzuvollziehen. Denn egal was sie anstellen, Salomo würde es aufdecken. Er würde es ihm nicht entgehen. Er würde alles im Blick haben, auch wenn sie ihre Gräuel tun würden, wo keiner anwesend ist. Man hat es ja bei der hinterlistigen Prostituierten gesehen. Sie haben zu Recht den König gefürchtet, verehrten ihn hoch und wagten es nicht, sich ihm zu widersetzen. Und das sollten wir auch, ihr Lieben. Denn es ist seine Weisheit, die Recht schafft. Wir sollten vor ihr zittern. Denn wenn wir glauben, dass wir wie die falsche Mutter unsere Spielchen treiben können, dann täuschen wir uns gewaltig. Denn dem Herr entgeht nichts, weil der, der auch das Verborgene entdeckt, was keiner sieht und hört. Bist du ein Mann, der heimlich seine Pornosucht auslebt, wo keiner es mitbekommt? Bist du jemand, der einen Hochmut besitzt und glaubt, besser zu sein als alle andere? Glaubst du als Frau, deinen Mann manipulativ beeinflussen zu können, ohne dass er es merkt? Das mag schon sein, aber bei Christus, dem Richter, wirst du keinen Erfolg damit haben. Und mag es noch am tiefsten Abgrund verhüllt, in dem stärksten Punkt liegen, so wird seine Weisheit auch bei dir eine schreckenserregende Furcht einflößen, da alles, was in dir versteckt ist, seziert wird. mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.